Female Empowerment Coaching. Was ist denn das, Oliver?
Meine Intention ist einfach, dort Frauen zu stärken und vor allen Dingen ihnen ihre Selbstwirksamkeit zu stärken. So, dass ich nicht was von außen mache, sondern dass ich sie unterstütze in ihrer Selbstwirksamkeit. Gerade auch jetzt während der Menstruationsphase ist es bei vielen Frauen so, dass sie eben Schmerzmittel nehmen, um irgendwie leistungsfähig zu sein. Das ist schon das Irre, dass eine Frau mit diesen hormonellen Schwankungen überhaupt versucht, linear leistungsfähig zu sein, was unser Alltag erwartet. Sondern dann ist genau die Zeit, um sich den Raum für Rückzug zu gönnen.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Hallo und herzlich willkommen zum Schnell einfach gesund Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben heute einen Gast zu einem Thema, dem wir gerne auch ein bisschen mehr Raum bei uns geben würden. Es geht nämlich heute um Female Empowerment und alles, was damit zusammenhängt. Und an der Stelle herzlich willkommen, lieber Oliver. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, lieber Martin. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich.
Was ist denn Female Empowerment Coaching? Was ist denn das, Oliver?
Oh, da steckt ganz viel drin. Auf der einen Seite das, was ich darunter verstehe, aber auch Themen, die ich aufklären muss. Und meine Intention ist einfach, dort Frauen zu stärken und vor allen Dingen ihnen ihre Selbstwirksamkeit zu stärken. So, dass ich nicht was von außen mache, sondern dass ich sie unterstütze in ihrer Selbstwirksamkeit. Und das können ganz verschiedene Themen sein. Das können Führungsthemen sein, das können Gesundheitsthemen sein. Das sind sicherlich auch Themen, die Frauen betreffen in unserer Gesellschaft oder auch Berufsleben aus Rollenbildern heraus. Also das Thema ist sehr breit gefächert.
Wie würdest du Selbstwirksamkeit erklären? Das ist so ein Wort, das hört man öfters und ich glaube, nur die wenigsten wissen, was wirklich dahinter steckt.
Naja, dass ich meine Klientin jetzt beispielsweise dabei unterstütze, dass sie Muster erkennt in ihrem beruflichen Kontext, wenn das jetzt das Thema ist, und erkennt, wie Themen von außen auf sie einwirken und was das mit ihr macht auf der einen Seite, dann eben Strategien zu finden, wie sie damit zukünftig umgehen kann. Das heißt, sie kann ihr Umfeld nicht ändern, aber sie kann halt ändern, wie sie damit umgeht, wie sie darauf reagiert. Und das ist auch eine Art von Resilienz und führt einfach dazu, dass sich vielleicht die Perspektive schon ändert, dass aber auf jeden Fall die eigene Handlungsfähigkeit gestärkt wird. Das ist halt einfach eine Hilfestellung, dass man sich dann eben nicht in der Opferrolle sieht, sondern dass man die Situation angeht und im Rahmen der Möglichkeiten das Beste draus macht.
Das ist spannend. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Schritt, um ein selbstständiges Leben zu führen und vor allem ein Schritt in die Freiheitsrichtung, ne? Dass man sein Leben so lebt, wie man sich selber vorstellt und unabhängig von dem wird, was im Außen passiert und auch aus dem Kopf vielleicht ein bisschen rauskommt.
Definitiv. Also Selbstwirksamkeit ist ja jetzt nicht nur auf der Arbeit, im Job ein relevantes Thema, sondern auch im privaten Bereich. Und je eher man Muster erkennt oder eben auch eigene Antreiber merkt, wie sei perfekt beispielsweise oder mach es allen recht, wenn man das erkennt und einfach frühzeitig damit umgehen kann und eben seine Strategien hat, wie man dann umgeht, wenn wieder sowas aufploppt in einer Stresssituation. Das ist ja eigentlich das, dass bestimmte Verhaltensweisen ungewünscht sind in einer Stresssituation. Und je eher man das erkennt und seine Möglichkeiten hat, desto selbstbestimmter kann man auch sein Leben führen.
Das stimmt. Wie hat sich das ergeben, dass du das heute machst und so, warum du als Mann ein Coach für Frauen?
Die Frage habe ich ja noch nie gehört. Ja, die gibt es. Mhm. Und die Frage höre ich tatsächlich häufiger. Was soll ich sagen? Ich habe klassisch Karriere gemacht in Konzernen, also in der Wirtschaftswelt. Und das lag mir auch und das hat mich auch an die Stelle in meinem Leben gebracht, wo ich jetzt auch heute stehe und mit allem, was ich eben aus diesem ersten Berufsleben mitbringe. Ich habe aber für mich gemerkt, dass ich immer weniger darin eine Erfüllung sehe, Umsatzziele zu erreichen. Ich konnte das, es hat mir auch Spaß gemacht, aber irgendwie bin ich dafür morgens nicht mehr aufgestanden und wusste aber einfach nicht, was ist es jetzt, was ich in meinem zweiten Berufsleben machen will. Und ich habe lange gehadert, aber ich habe dann für mich entschieden, dass ich da auch ein bisschen nachhelfen will und bin dann in den Wald gegangen. Das war eine Visionssuche, das ist so ein indigenes Ritual. Das heißt, ich war dann 12 Tage im Hochschwarzwald mit den Trainern in so einer kleinen Hütte am Wald. Und in dieser Zeit hatten wir aber eben auch 4 Tage, 4 Nächte, die wir ganz alleine im Wald waren und einfach nur unter einer Plane auf dem Boden geschlafen haben und nichts gegessen haben, nicht geredet haben, kein Handy mit hatten, kein Buch, kein gar nichts, sodass ich da auf jeden Fall ganz, ganz viel Zeit hatte, auf einmal erschreckend viel Zeit, um bei mir anzukommen und einfach mal so zu merken, was will ich denn eigentlich? Was ist denn das, diese Kraft in mir, die sagt, guck mal, ob es nicht noch was anderes in deinem Leben gibt, in deinem Berufsleben. Und es kam nicht sofort. Ich bin nicht aus dem Wald raus und wusste sofort, was ich machen möchte. Aber ich habe so über die Monate danach gemerkt, dass so Zufall an Zufall sich gereiht hat, sodass sich dann ein Bild ergeben hat. Und dann bin ich eben in den Coaching-Bereich gekommen, habe dort meine erste Ausbildung gemacht und wollte das erstmal so nebenher aufbauen. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es mir unglaublich viel Spaß macht und auch das nochmal die Parallele zu meinen Führungspositionen war, dass ich eben Menschen in ihrer Entwicklung begleiten möchte, aber halt als Coach andere Möglichkeiten habe, als ich das als Führungskraft vorher hatte. Und so bin ich dann gesprungen aus der Konzernwelt raus und ins Coaching-Business und ich habe mir natürlich die Frage beantwortet, wie positioniere ich mich, und war aber von Anfang an für mich relativ klar, dass ich gerne mit Frauen zusammenarbeiten möchte. Ich coache auch zwischendurch Männer, das macht mir auch Spaß, aber klar, muss ja auch im Online-Business so eine Positionierung haben, dass man weiß, wofür du stehst, und da habe ich das für mich gewählt und habe es zwischendurch auch immer mal wieder überprüft, aber die Antwort war immer dieselbe, sodass ich eben gerne mit Frauen zusammenarbeite, die vielleicht auch in Führungspositionen sind und die im Hamsterrad des Lebens sitzt und da einfach für sich eine Lösung.
Spannend. Oh, wie sich die Sachen, also das Leben ist manchmal echt so unvorhersehbar und es ist, ich glaube, das hättest du vor 5 Jahren auch nicht gedacht, dass du mal in den Wald gehst und dann wieder rauskommst und cool.
Ja, auch, das mit dem Wald schon nicht und auch die Neuausrichtung hätte ich auch nicht erwartet. Also es ist tatsächlich auch für mich sehr überraschend gewesen und auch sehr schön, das so einfach zuzulassen. Da bin ich auch so aus meinem strukturierten Haus und bin mit dem Flow gegangen und das fühlt sich auch echt gut an.
Ja. Es ist ein Freund und Kollege hier, der Martin Prowicki, der geht immer mal in den Wald für 1, 2, 3 Tage mit nichts als seiner Hängematte und seinem Tarp. Und ich finde es spannend, dass du das da auch gemacht hast, aber in einem größeren Kontext, weil wenn man wirklich mal alles ausblendet, alle Ablenkungen weglässt, sogar Essen, dass man wirklich mal mit seinen Gedanken in der Natur alleine ist, da hat man wirklich Zeit zum Nachdenken. Und ich denke, einige Themen kommen da wahrscheinlich auch hoch, auch Angst und alles, jetzt bin ich allein im Wald, was ist denn jetzt hier noch so?
Ja, definitiv. Also der Wald an sich ist ja schon ein magischer Ort. Da geht es ja nicht nur darum, dass man das als zum Waldbaden beispielsweise auch genießen kann, sondern genauso wie du sagst, wir haben nie Zeit irgendwie in unserem Alltag. Und auf einmal war ich im Wald und habe da bei Sonnenaufgang mein Lager aufgebaut, mein kleines. Alles war fertig und dann habe ich nur so gedacht, okay, und was mache ich jetzt? Am Anfang konnte ich das noch genießen am ersten Tag, aber ich habe auch so eine Sorge verspürt. Oh mein Gott, wie soll ich jetzt diese 4 Tage aushalten, wenn ich nichts zu tun habe? Die Zeit schien unendlich langsam zu verstreichen. Und ich habe das immer mehr und mehr genießen können. Und so wie du sagst, dann sind auch einfach Gedankenprozesse gestartet, ohne dass ich das jetzt aktiv steuern musste, sondern das kam einfach. Und ich konnte da wirklich mal ganz viel reflektieren und auch aufschreiben. Aber auch einfach 1,5 Stunden schauen, wie die Regentropfen auf den Farn tröpfeln und die Blätter so ein bisschen wackeln, weil ich die Zeit hatte. Die habe ich sonst halt im Alltag nicht und da war sie da. Und ich konnte es mehr und mehr genießen, aber es waren tatsächlich auch Ängste mit dabei. Ja.
Ja. Gerade so, oh Gott, ich habe jetzt nichts zu tun, was mache ich denn jetzt? Ne? Da fängt es ja schon an bei vielen. Das ist spannend. Ich habe mir jetzt selber auch mal ein Kajak gekauft und ein Tarp und so eine Hängematte mit Moskitonetz. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich werde das jetzt dieses Jahr auch mal machen und bin auch mal gespannt, was da kommt, was passiert. Wir wohnen ja mehr oder weniger im Wald. Aber ich find's lustig, dass du da durchgegangen bist. Würdest du das regelmäßig machen?
Also jetzt so eine Übernachtung im Wald auf jeden Fall. Diese Visionssuche, das war ja nicht nur ein nettes Campen im Wald, sondern das ist ja auch eine spirituelle Reise. Das heißt, wir wurden 4 Tage lang auch spirituell vorbereitet auf diese Zeit im Wald und danach auch nochmal 3 Tage betreut, wo auch nochmal unsere Erfahrungen gespiegelt wurden. Das würde ich definitiv nochmal machen. Das geht richtig deep, definitiv. Ich würde es machen, aber das ist sowas, entweder so an Schwellen in meinem Leben oder irgendwie so alle 10 Jahre, weil das ist zu intensiv, als dass man das jetzt irgendwie alle 1,5 Jahre machen sollte. Also finde ich, das ist so mein Erleben und kann es mir aber definitiv auch nochmal vorstellen, weil sich da halt ja Dinge einfach in Gang setzen, die ich so rational nicht so wirklich greifen und aber auch nicht beeinflussen kann. Also es war schon eine magische Zeit und es ist ja auch nicht von ungefähr, dass das aus den indigenen Stämmen heraus an solchen Lebensschwellen auch gemacht wurde. Und da
Ja.
kann ich es definitiv für empfehlen.
Ja. Ich muss auch gerade dran denken, so für uns ist es ja ziemlich krasser Scheiß, ein paar Tage allein in den Wald zu gehen. Aber eigentlich kommen wir genau daher als Menschen, ne? Eigentlich ist es ja was ganz Normales, Natürliches. Und siehst mal irgendwie, wie sehr wir uns von der Natur entfernt haben heutzutage. Und wie schön ist es, dass jetzt wieder so mehr das machen.
Ist auch
Und das
spannend, wie
ist.
wenig man braucht, um Glück zu empfinden. Ich bin dann,
Ja.
das war Anfang Mai, also es war noch recht kühl im Hochschwarzwald. Ich bin dann auch gewandert, um einfach in Bewegung zu bleiben, um auch warm zu bleiben, weil ich ja auch nichts gegessen habe. Dann fährt der Körper natürlich runter. Und ja, bei meinen Wanderungen dann zwischendurch einfach mal irgendwo mich auf einen Baumstamm zu setzen, auf eine Lichtung und zu gucken, wie so die Sonne zwischen den Bäumen scheint oder auch wenn ich zwischendurch mal einen Reh im Wald getroffen habe. Das waren einfach so ganz schöne Glücksmomente, ohne dass es da besonders viel brauchte. Also das erdet im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man so im Wald die Zeit verbringt.
Weil du gesagt hast, so verschiedene Schwellen bei Naturvölkern. Ich glaube, die erste Schwelle ist ja so vom Tier, so vom Kind zum Erwachsenen. Also dieses, ich glaube, die Indianer oder in Nordamerika sagt man Tanaika bei manchen Stämmen. Und in den nordischen Völkern hier in Europa hat man das früher auch gemacht. Aber heutzutage, und ich denke, das ist auch für viele Jugendliche dann so, warum sie anfangen, Scheiß zu treiben. Zu zocken, sich zu besaufen, das ist ja irgendwo der innere Wunsch, so diese Stufe zum Mann werden zu haben, ne? Aber dass wir das eigentlich als Menschen noch immer hatten. Und ich mag so Rituale. Das ist irgendwie Teil unserer Natur. Aber es ist auch interessant. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, mit dir über dieses Thema zu sprechen, aber es ist irgendwie schön, wo so Gespräche immer hingehen. Du machst ja auch Zyklus-Coaching, ne? Ist ja auch einer deiner Schwerpunktthemen. Wie kann ich mir so ein Coaching bei dir vorstellen und was sind so die klassischen Fälle? Gibt es klassische Fälle überhaupt?
Nee, jeder Zyklus ist individuell, sei es jetzt bei derselben Frau unterschiedliche Zyklen oder eben der Zyklus von einer Frau zur nächsten. Da gibt es jetzt nicht irgendwie einen Durchschnitt. Und ja, wie sieht so ein Zyklus-Coaching aus? Das ist, da gibt es nichts von der Stange. Das ist tatsächlich sehr ein sehr sicherer Raum, der erstmal geschaffen werden darf. Ich polarisiere natürlich als Mann bei so einem Thema, das ist auch klar. Das heißt, ich kriege jetzt nicht die Frauen mit, die vielleicht Widerstand haben und eben nicht zu mir kommen. Ich kriege einfach nur die Frauen mit, die zu mir kommen, weil sie sich da angesprochen fühlen. Und was mir einfach ganz besonders wichtig ist, auf der einen Seite neben dem ganzen Wissen natürlich, was ich mitbringe, um einen Vorgang, den ich körperlich nicht nachempfinden kann, aber eben mit größtmöglicher Empathie und auch dem Know-how begleiten zu können, ist einfach dieser Safe Space. Das heißt, mir ist der Kennenlernprozess, bis man dann eben sagt, okay, wir gehen jetzt in eine Zusammenarbeit rein, ist mir sehr wichtig, dass die Frauen merken, dass ich das ernst meine, dass ich da die Erfahrung habe und dass ich aber eben auch den Raum schaffen und auch halten kann, wenn eben auf der psychologischen Ebene Themen bearbeitet werden. Das heißt, es ist eine Mischung aus Wissenstransfer, einfach zu den verschiedenen Zyklusphasen, was passiert da auf der hormonellen Ebene, aber eben auch, was sind für körperliche, emotionale Auswirkungen, die die Frau erfahren kann und was kann das eben auf der psychologischen Ebene bedeuten. Das heißt, ich gebe ihr auf der einen Seite erstmal den Hintergrund mit, was heißt das jetzt genau in deiner Zyklusphase und welche Beschwerden hast du? Es gibt ja über 150 PMS-Beschwerden, die als eine große Gruppe zusammengefasst werden, sodass es da bei jeder Frau ganz unterschiedlich sein kann, wie sie es erlebt und wie beschwerlich es ist. Da gibt es schon mal einfache Alltagstipps, die ich mitgebe, sei es jetzt Ernährung, Bewegung, Raum für Rückzug. Und dann aber eben auch, wenn es jetzt sehr unangenehme Beschwerden sind, die sie auch einschränken. Gerade auch jetzt während der Menstruationsphase ist es bei vielen Frauen so, dass sie eben Schmerzmittel nehmen, um irgendwie leistungsfähig zu sein. Und das ist schon das Irre, dass eine Frau mit diesen hormonellen Schwankungen überhaupt versucht, linear leistungsfähig zu sein, was unser Alltag erwartet. Sondern dann ist genau die Zeit, ein bisschen Raum für Rückzug zu gönnen. Und hier eben zu schauen auf der psychologischen Ebene, da arbeiten wir mit einem Modell von Archetypen, die dann angesprochen werden. Wo steckt denn da ein Thema drin und wofür steht das? Das kann ein Kinderwunsch sein, unerfüllter. Das können aber auch nicht beendete Schwangerschaften sein. Das kann einfach sein, dass die Frau über ihre Bedürfnisse ständig hinwegsieht und einfach drüber latscht und versucht, linear leistungsfähig zu sein und so ihren Körper schwächt und auch gar nicht in die energetischen Phasen kommt. Jetzt beispielsweise die erste Zyklushälfte bis zum Eisprung ist von sehr viel Energie geprägt, wenn ich den Zugang dazu habe und wenn ich vorher auf meine Bedürfnisse geachtet habe. Tue ich das nicht und versuche auch in der Menstruationsphase voll durchzuarbeiten, leistungsfähig zu sein, dann schleppe ich diese Müdigkeit und diese Erschöpfung natürlich auch in den nächsten Zyklus rein. So, und das sind solche Themen, um die es geht. Also ich habe auf der einen Seite Frauen, die sagen, ich habe sehr unangenehme PMS oder auch Menstruationsbeschwerden, die mich einschränken. Da möchte ich einfach mal nachschauen und freue mich natürlich auch, wenn ich die Beschwerden reduzieren kann. Ich habe jetzt auch eine Klientin, die ich begleite zum Thema Kinderwunsch. Es gibt jetzt nicht so den Standardfall, sondern das ist eine sehr starke Bandbreite, was es für mich auch sehr spannend macht und natürlich aber auch herausfordernd, weil ich immer sehr individuell arbeite. Da gibt es eben kein Standardkonzept, sondern es ist immer das genau richtig und relevant, was die Frau mitbringt.
Welche Therapieansätze nutzt du? Also du arbeitest psychologisch und Coaching, auch ich denke emotionales Coaching, Sport, Stressregulation, Ernährung, Nährstoffe, was baust du alles ein? Oder alles ein bisschen? Und je nachdem, was die Person mitbringt.
Also erstmal ganz wichtig, ich bin ja kein Therapeut, sondern ich habe Coaching-Ausbildung. Das heißt, ich arbeite auf der Coaching-Ebene, aber ich beziehe solche Themen natürlich mit ein. Das heißt, so wie ich es gesagt habe, erstmal so ein Wissenstransfer, mal erklären, okay, was sind jetzt so die einzelnen Zyklusphasen und wie kannst du auch jetzt mal mit ganz kleinen Tools im Alltag einfach mehr auf dich achten, auf deine Bedürfnisse? Da gehe ich drauf ein. Dann ist es die psychologische Arbeit im Coaching, wo wir dann halt über solche Innenreisen, auch mit Hypnose-Methoden auch schauen, was sind da für Themen, die aufgearbeitet werden dürfen. Da sind solche Alltagstipps einfach den Zyklus auch mal bewusst zu tracken. Und mit tracken meine ich jetzt nicht das medizinisch-technische mit einer App. Das haben auch immer mehr Frauen, was grundsätzlich gut ist, weil sie dann einfach auch ein anderes Bewusstsein entwickeln. Aber das, was ich mitgebe, ist, in ein Körperbewusstsein, in ein Gefühl reinzugehen und sich einfach mal aufzuschreiben, wie fühle ich mich heute emotional oder wie fühle ich mich körperlich? Was sind meine Bedürfnisse? Um so überhaupt mal ein anderes Bild, ein bewussteres Bild des eigenen Zyklus zu bekommen und das dann idealerweise vielleicht mal über 2-3 Zyklen durchzuziehen, um auch Muster zu erkennen. Das heißt, immer in der Lutealphase oder in der Menstruationsphase habe ich das und das. Oder 2 Tage vorm Eisprung, das sind dann auch immer solche Übergangstage, die man vielleicht auch feststellen kann, fühle ich mich so und so. Und wenn ich das weiß, dass das immer so ist, dass das das Muster ist, dann kann ich mir auch einen Terminkalender, kann ich mir eine Reminder reinsetzen und einfach nur mich selber dran zu erinnern als Frau, was brauche ich denn dann? Und dann dafür zu sorgen, dass ich mir das eben auch geben kann. So, und ergänzend natürlich das Thema Ernährung. Frauen können sehr viel über eine ausgewogene Ernährung und auch eine zyklusorientierte Ernährung tun. Das heißt, jetzt gerade in der 2. Zyklushälfte ist jetzt Munchy Food, also Fast Food oder Alkoholkonsum ungünstiger, als wenn ich das in der 1. Zyklushälfte habe, wenn ich das überhaupt essen will. Natürlich frisch und rohköstlich wäre immer noch mehr zu empfehlen. So, und ergänzend dann auch das Thema Mikronährstoffe. Da bin ich auf jeden Fall der 2. Aha-Effekt, wenn ich ehrlich bin. Zum Thema Zyklus bin ich überhaupt gekommen über die zyklischen Superkräfte. Das habe ich im Podcast gehört und da hat es mich irgendwie gefangen und ich bin da nicht mehr von losgekommen. Und der 2. Aha-Effekt ist das Thema Mikronährstoffe, wie sie bei der Frauengesundheit eine Relevanz haben und egal ob jetzt Wechseljahre, Beschwerden oder eben auch Zyklusbeschwerden, wie Mikronährstoffe dort eine Unterstützung sein können. Eine Unterstützung auch zusätzlich zur psychologischen Arbeit. Das eine ist, dass ich mehr auf mich achte, auf meine Bedürfnisse achte. Und das nächste ist, wie ich meine körperlichen Depots vielleicht auch nochmal auffülle, um eben solche Zyklusbeschwerden auch auf der körperlichen Ebene denen begegnen zu können und sie reduzieren zu können. Genau, also es ist ein sehr breites Feld. Und da habe ich jetzt auch nicht so meine Checkliste, die ich abarbeite, sondern es ist halt im individuellen Kontakt mit meiner Klientin. Ich schaue, wo sie steht, was sie braucht und binde das dann ganz individuell mit ein.
So wie ein Coaching eigentlich auch sein sollte. Ne? Es ist auch kein Coaching wie das andere. Und ich bin auch immer neugierig, was die Leute dann mitbringen und ja, was kommt. Ne? Ist jetzt nicht wie in der konventionellen Medizin Schublade auf, Schublade zu, sondern ja, ist spannend. Okay.
Ich habe halt einfach auch das Gefühl, wie krass es ist, dass man eben durch solche Arbeit eben auch Beschwerden, die über 10 Jahre da waren, in den Griff kriegen kann. Ich hatte jetzt die Tage noch mal mit einer ehemaligen Klientin einen Austausch und hat sie einfach nur gefragt, wie es dann mittlerweile mit ihrem Zyklus aussieht. Und die hatte 10 Jahre lang Beschwerden und wirklich auch sehr unangenehm auf der körperlichen Ebene, auch emotional instabil, kurz vor ihrer Menstruation. Und nach dem Coaching fing es an, dass ihr Zyklus nahezu beschwerdefrei war, was mich schon sehr gefreut hat. Ich finde das auch sehr erfüllend. Und jetzt nach Monaten ist es auch noch so geblieben. Das finde ich einfach sehr schön, dass diese Frau jetzt, nachdem sie 10 Jahre lang unter den Beschwerden gelitten hat, jetzt einfach sagt, mein Zyklus ist mehr oder weniger beschwerdefrei. Und sie aber auch weiß, wie sie, wenn es mal nicht so gut läuft, im Alltag auch gegenwirken kann, damit sie dann eben beispielsweise sich den Rückzug dann doch holt, der jetzt aufgrund von Terminen vielleicht im ersten Moment nicht möglich war. Also es ist sehr erfüllend und vor allen Dingen, wenn ich das als Mann auch begleiten kann, freut mich das umso mehr.
Schön. Haben wir Männer eigentlich auch einen Zyklus? Was sagst du?
Das ist wenig erforscht, nachdem, wie ich das jetzt so wahrgenommen habe. Also wenn ich es jetzt nur mal aus Testosteron münze, dann haben wir einen Zyklus, der ist aber eher im Tag schwankend als im Monat. Im Monat ist der eher flat, sodass wir natürlich auch gar nicht so in dieses, ja, oder einen schwierigeren Zugang haben, dass das bei den Frauen halt eben sehr schwankend ist, so ein total fein orchestriertes Zusammenspiel von den verschiedenen Hormonen. Wir werden sicherlich auch einen haben, da bin ich überzeugt von. Ich tracke mich auch selber, also das, was ich den Frauen mitgebe, von wegen spüre mal in dich rein, das mache ich auch bei mir selber, weil ich selber auch dahinter steigen möchte, aber ich habe noch nicht die Muster erkannt. Mhm. Da bin ich noch in der Forschung, in der Selbsterforschung. Ja.
Ich denke, wenn wir uns in 5 Jahren nochmal unterhalten würden, würde da mehr kommen. Ich denke auch, also ja, tagesabhängig. Wir Männer sind ja keine Maschinen. Ja, wir funktionieren vielleicht manchmal wie Maschinen. So, wir müssen jeden Tag theoretisch paarungswillig sein und fruchtbar. Bei Frauen ist das alles ein bisschen ein bisschen sensibler. Ich glaube, der Frauenzyklus, da spielen so viele Faktoren ein, ja auch. Frauen passen ihren Zyklus ja auch an ihren Mitmenschen an, zum Beispiel, ne? Mitbewohner, Partner, auch der Mondzyklus spielt mit rein, die Jahreszeiten spielen mit rein, spielt sogar mit rein, wie du dich ernährst und was für eine Art von Sport du treibst. Also bei Frauen, das ist wirklich ein Wunderwerk. Ich finde das immer wieder faszinierend. Aber ich bin mir sicher, bei uns Männern ist da auch ein bisschen was im Spiel.
Definitiv. Vielleicht ganz kurz dazu noch, das gebe ich den Frauen halt so mit, weil viele haben halt so eine defizitäre Sicht auf den Zyklus. Oh, da kann ich das wieder nicht, weil da habe ich meine Tage, oder boah, das ist so beschwerlich. Am liebsten würde ich das vorspulen, dass ich das gar nicht habe. Also es ist halt sehr viel gegen den Zyklus. Und ich gebe ihnen mit, dass sie mit ihrem Zyklus leben und einfach auch stärkenorientiert, und sage ihnen, dass es aus meiner Sicht ein großartiges, natürliches Resilienztool ist, weil es halt sofort eine Rückmeldung gibt. Das ist auch das, was du sagst. Wir Männer haben ja nicht überlegt, wir stehen jetzt auf und rödeln durch, sondern das ist ja das, auch das Rollenbild in Bezug auf uns Männer, was wir aber oftmals erfüllen, weil wir eben die Signale nicht regelmäßig bekommen. Das heißt, wir machen das dann 10 Jahre und kriegen dann irgendwie Burnout, Bandscheibenvorfall oder Herzinfarkt. Und bei Frauen, wenn sie über ihre Grenzen gehen, wenn sie natürlich einen Zyklus haben, haben sie halt die Rückmeldung relativ schnell im Zyklus oder spätestens im nächsten und können dann darauf reagieren, wenn sie das wollen. Das würde ich mir als Mann manchmal auch wünschen, weil wir da so weniger Begrenzung erfahren. Da kommt es dann nachher umso heftiger, wenn es dann gesundheitlich bergab geht.
Ja, aber ich finde es spannend, was du da machst und wie. Und ich finde es wichtig, über die Themen zu sprechen, weil als Frau, also der Zyklus ist einfach, gibt ein bisschen was vor, und dass man seinen Alltag und was man macht und wie man es macht, ein bisschen einen Zyklus ausrichtet. Ein Beispiel, wir waren Ende Oktober waren wir auf einer recht großen Convention in München, na, mit 1000 Leuten. Und da habe ich auch eine junge Frau eingeladen aus der Umgebung von München, dass die sich da einfach mal, dass die mal mitkommt und sich das anguckt, ne? Und die hat mir dann einen Tag vorher abgesagt und hat geschrieben, ich habe jetzt meine Tage bekommen und das ist so eine Phase, wo ich gerne Zeit für mich habe und wo ich jetzt keine Convention mit 1000 Leuten brauche. Und auf der einen Seite war ich natürlich ein bisschen eingeschnappt, auf der anderen Seite habe ich mir aber auch gedacht, eigentlich geil. Na, weil gerade die Zeit der Monatsblutung ist eine Phase, wo der weibliche Körper Dinge loslässt, Dinge verarbeitet, auch entgiftet. Und es ist ja eher eine Zeit, wo man in sich geht. Und es macht total Sinn, dass sie dann nicht auf eine Convention mit 1000 Leuten geht, die sie nicht kennt, und hier und Party und Vorträge. Und die Zeit, wo man mehr nach außen geht, ist ja eher mal die um den Eisprung rum, ne? Und dass man einfach seinen Alltag und was man wie unternimmt, ein bisschen daraus ausrichtet. Auch in der ersten Zyklusphase, wenn man auch mehr Energie hat, mehr nach außen geht, dass man dann auch eher intensiven Kraftsport macht, zum Beispiel. Und in der zweiten Zyklushälfte eher sanften Ausdauersport, zum Beispiel. Und es ist jetzt nur ein paar Beispiele. Ich finde es total wichtig, dass du über das Thema sprichst, weil ich denke, Frauen können echt viel mitnehmen. Ja. Und wir haben halt eher eine männlich geprägte Welt, wo von Frauen erwartet wird, jeden Tag gleich zu funktionieren.
Genau.
Ist ja nicht so.
Ja. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, dass du dieses Beispiel auch bringst. Das ist natürlich gesellschaftlich nicht sehr angesehen, eine Frau, die weniger Energie hat oder die jetzt auch eher Rückzug braucht, als dass sie total präsent ist und für alle sorgen kann, um jetzt mal so ein Rollenbild zu bedienen, hinter dem ich aber auch nicht stehe. Und deshalb war das großartig, was diese Frau gemacht hat, dass sie für sich gesorgt hat. Und das ist auch was, wo ich immer zu appelliere, sich nicht selber einzuschränken nach dem Motto, ach, da kann ich ja nichts oder da kann ich das jetzt nicht, weil da habe ich meine Blutung, sondern theoretisch geht auch ein Vortrag halten in der Blutungsphase. Es braucht halt einfach nur ein bisschen mehr davor und vor allen Dingen danach, um dann doch noch für sich zu sorgen und in diesen Rückzug auch reinzukommen. Wenn sie aber gerade gespürt hat, dass sie eher in der Innenschau ist und jetzt nicht 1000 Leute und Party um sich herum braucht, dann ist das sehr wertvoll. Dann hat sie da schon echt gut auf sich geachtet. Und das, was im Gesellschaftlichen aber oftmals noch irgendwie Widerstand hervorruft, das ist im sportlichen Bereich, hat schon weiter verankert. da ist noch Potenzial nach oben, aber zumindest mal Leistungssportlerinnen berücksichtigen das ja auch mehr und mehr schon, dass sie eben zyklusorientiert trainieren, genauso wie du sagst, eben zwischen Belastungsphasen und Regenerationsphasen, weil sie gemerkt haben, dass sie so länger leistungsfähig sind und auch bessere Leistungen erbringen können und auch weniger verletzungsanfällig sind. Also das sind Themen, wo wir auch im Businessbereich vielleicht aus der Sportwelt ein bisschen was übernehmen können, noch mehr.
Ja. Was sind noch so Mythen, die du immer wieder mitbekommst über den weiblichen Zyklus?
Na gut, der Klassiker halt, ich kann da was nicht oder es ist halt so, ich muss das so hinnehmen oder auch ja, drei Viertel der Frauen haben eben mit Zyklusbeschwerden zu kämpfen und davon etwas weniger als die Hälfte nehmen regelmäßig Medikamente, um leistungsfähig zu sein. Also einfach auch so dieser Mythos, ich muss versuchen, leistungsfähig zu sein, anstatt die körperlichen Bedürfnisse, die ganz klar da sind, wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen und darauf zu achten. Das sind eigentlich so die Klassiker. Dadurch, dass ich als Mann zu dem Thema spreche, merke ich schon in Workshops oder bei Vorträgen, dass am Anfang so ein Interesse da ist. Ja, sonst würden sie nicht im Raum sitzen. Aber ich merke schon, dass manche Frauen erstmal so sich zurücklehnen, so mal gucken, was der jetzt dazu zu sagen hat, ob der überhaupt Ahnung hat. Und ich merke aber, wie sie dann halt mehr und mehr auftauen, was mich sehr freut. Und ich baue dann auch immer interaktive Phasen mit ein, um eben auch den Austausch zu fördern. Das heißt, davon lebt natürlich auch so ein Workshop beispielsweise, dass eine Frau merkt, hey, ich habe die Beschwerden, aber guck mal, den anderen geht es ähnlich, die haben auch die Beschwerden. Und dann eben diesen Austausch zu fördern. Und das ist eh schon ein Gewinn für jede Veranstaltung, wenn dann eben auch persönliche Erfahrungen mit eingebracht werden, wenn sie es möchten natürlich. Und ich merke dann am Ende des Vortrags, dass dann ein ganz andere Verbindung zu mir existiert, weil ich eben überzeugen konnte auf der fachlichen Ebene und weil ich aber auch Impulse mitgeben konnte, die viele Frauen so auch noch nicht haben, weil eben der Zyklus oftmals noch tabuisiert ist und jede Frau das mit sich alleine ausmacht. Das ist vielleicht auch so ein Mythos, ich muss das alleine mit mir ausmachen, anstatt einfach zu sagen, ich gehe da offen mit um. Und bei uns zu Hause ist es zum Beispiel so, dass wir mit unserem Sohn da auch offen umgehen. Das heißt, wir haben so eine Zyklusuhr, wo einfach nur die vier Phasen dann eben angezeigt sind und meine Frau dann eben den Zeiger halt hinschiebt in der Phase, in der sie jetzt gerade ist. Und mein Sohn ist jetzt fast 10. Da kann man auch schon mal so ein bisschen drüber reden. Der weiß auch grob, was das bedeutet. Und der weiß eben auch, wann die Mama vielleicht einfach weniger Energie hat. Und wir machen da aber keinen riesen Hehl draus. Und das ist halt einfach so. Und da können wir dann eben auch als Umfeld mit drauf achten einfach. Und das finde ich halt einfach sehr schön, das einzubeziehen. Ich meine, es ist der natürlichste Prozess überhaupt. Ohne Zyklus wäre es relativ schnell ziemlich ruhig auf unserem Planeten. Und ihm die Bedeutung auch wieder zu geben, die er eigentlich hat und nicht, dass das irgendwie was Ekliges ist oder was, worüber man nicht spricht und was in eine dunkle Tabu-Ecke reingeschoben werden sollte.
Ja, das finde ich voll gut. Auch das mit der Zyklusuhr, mega Idee. Weil ich erinnere mich als Kind, so, Mama, warum kannst du nicht mit ins Schwimmbad kommen? Ich habe es nicht verstanden, aber so, ne, so kommt halt auch die Akzeptanz und dass es kein Tabuthema mehr wird. Ja, ist schön. Was denkst denn du, also einmal PMS, ne? Ist es von Gott gegeben oder ist es optional? Also geht auch ein Leben ohne PMS?
Ein Leben ohne PMS geht, also auch wenn das triggert, ich sage das auch in meinen Vorträgen immer, ein gesunder Zyklus ist beschwerdefrei. Das heißt, Beschwerden sind nicht der Normalfall, sondern ein gesunder Zyklus ist beschwerdefrei. Die Beschwerden sind natürlich was wir nicht unbedingt haben wollen, aber sie sind halt ein ganz wichtiges Signal und mit dem Signal kann ich arbeiten. Dass es halt so mannigfaltige Beschwerden gibt, sei es PMS oder auch Menstruationsbeschwerden, das liegt in der Natur der Dinge. Der Körper ist halt einfach ein Wunderwerk und vielschichtig, aber das ist nicht der Normalfall. Trotzdem macht eine konstruktive Sicht darauf Sinn, um eben aus den Beschwerden auch was zu machen und nicht einfach nur stillschweigend zu leiden oder das Schmerzmittel jeden Monat einzuschmeißen, um über die Blutungstage zu kommen.
Was denkst du, sind so die verbreitetsten Gründe, dass es überhaupt zu PMS kommt?
Die Bedürfnisse wahrzunehmen. Deshalb, ich will gar nicht den männlichen Erklärbär machen und den Frauen ihren Körper erklären. Das ist halt auch so ein Widerstand, den die eine oder andere verspürt, ganz und gar nicht. Ich möchte einfach nur meine Faszination und das Wissen, das ich halt nun mal habe, teilen, weil ich glaube, das bringt immer mal noch einen Erkenntnisgewinn. Also die Bedürfnisse stärker wahrzunehmen, das kann ein Mittel sein, aber auch der Lebensstil, der dazu führt. Das heißt, wie ernähre ich mich, bin ich ausreichend versorgt mit Nährstoffen? Nicht nur esse ich ausgewogen und möglichst frisch, sondern wie bin ich mit Nährstoffen auch beispielsweise versorgt? Bewegungskonzepte, Sitzen ist das neue Rauchen, hört man ja auch immer öfter. Wenn ich jetzt gerade in meiner Blutungsphase bin, nur in einem Meeting nach dem nächsten sitze, dann ist das einfach körperlich auch eine ungünstige Haltung, sondern dann wäre es gut, sich zumindest mal am zweiten Blutungstag, der meistens der stärkste ist bei den Frauen, sich da mal auch irgendwie hinlegen zu können zwischendurch, um eben dieses körperliche Loslassen auch zu unterstützen. Psychologische Themen sind definitiv auch relevant und zeigen sich eben in PMS-Beschwerden, sei es jetzt auf körperlicher oder eben auch auf emotionaler Ebene. Also es ist vielfältig, wie die Auswirkungen sein können. Ich glaube, das ist auch so der Grund, warum die Medizin sich da schwer tut. Da wird halt einfach gesagt, PMS, zack, jetzt haben wir einen Begriff und da fallen dann aber mal locker 150 Erscheinungen mit rein. Aber wir haben halt einen Begriff und können das jetzt mal irgendwie abhaken an der Stelle. Und da lohnt es sich auf jeden Fall hinzuschauen. Und genau darum appelliere ich dazu, dieses Tracking, also dieses Reinfühlen und Tracking und Aufschreiben zu betreiben, weil mir dann halt vieles bewusster wird und ich auch Muster erkennen kann, was mir sonst im Alltag einfach untergeht, wo die Frau sich einfach nur schlecht fühlt, aber gar nicht ja für sich realisiert, woran liegt's denn?
Ja, voll. Ich merke auch, Stress, Riesenthema. Und auch ein bisschen biochemisch bleiben, in der zweiten Zyklushälfte müsste eigentlich das Progesteron hochgehen oder das Östrogen runtergehen. Wenn Stress ein Thema ist, macht der Körper statt Progesteron Cortisol. Das heißt, allein schon durch Stress fällt man im Progesteronmangel und allein das kann schon ausreichen, für Beschwerde zu sorgen. Wenn da noch ein Omega-3-Mangel dazu kommt, der verstärkt ist. Übergewicht führt alleine auch schon zu einer Östrogendominanz. Aber auch die ganzen Umweltgifte, die uns umgeben und Mikroplastik und so, das sind ja auch in vielen Fällen Östrogen-Trigger. Das ist irgendwie spannend, dass, ich lese auch gerade ein Buch drüber, dass es in der Natur, oder wir haben ja die Androgene und wir haben die Östrogene. Und dass diese ganzen modernen Stoffe, die wir Menschen produzieren, und ganz viele moderne Giftstoffe, Umweltgifte, Mikroplastik, dass das alles Östrogen wirksame Stoffe sind. Also es gibt nur ganz, ganz wenige, wenn überhaupt, androgen wirksame Umweltgifte. Ja, also ich weiß, das ist ein Thema. Das ist bei Männern ein Thema, das ist bei Frauen ein Thema. Aber das sind so auch Giftstoffbelastung, Entgiftung. Deswegen, also ich glaube dir, dass jeder Fall anders ist, dass jedes Coaching anders ist, weil alleine bei diesen wenigen Punkten jeder Mensch nochmal komplett einzigartig ist.
Ja. Und da kann ich nur individuell vorgehen und schauen, wie offen ist die Frau, um zum Beispiel auch sowas wie mit den Umweltgiften mit reinzubringen. Weil das wird natürlich, das Feld wird immer breiter und kann auch zu Überforderung führen. Aber klar, Menschen, die da aufgeschossen sind, denen kann ich nur empfehlen. Es gibt eine App, mit der man Produkte scannen kann und auch nach Schadstoffen scannen kann. Und das ist in unglaublich vielen Produkten, selbst wenn es jetzt Produkte, die vermeintlich gesund oder nachhaltig wirken, sind eben Stoffe drin, die die Hautbarriere zerstören oder eben hormonell wirken können. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, mit wie vielen Stoffen in unserem Alltag ich in Berührung komme, die Einfluss auf meinen Hormonhaushalt haben können, dann ist das schon erschreckend an der Stelle. Es ist nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch immer sinnvoll. Siehe Mikroplastik. Zuerst haben wir es in die Zahnpasta reingepackt, weil es halt eben das Reinigungsgefühl nochmal verstärkt hat. Die Zahnoberfläche war glatter. Aber gleichzeitig haben wir das natürlich auch überall im Körper mit drin, mit allen negativen Auswirkungen. Also da darf man schon noch immer beim Einkaufen auch nochmal genauer hinschauen, was kaufe ich da eigentlich gerade?
Ja, allein mit den Kosmetikprodukten.
Ja.
Wahnsinn. Allein da können wir jetzt schon nochmal eine Stunde reden.
Definitiv.
Bevor wir zum Ende kommen, gibt es noch ein Thema, über das wir unbedingt reden sollten.
Mhm. Fragst du mich oder hast du eins?
Nee, ich frag dich.
Ach so. ja, was ich einfach spannend finde und wo ich so für mich einfach eintauche, ist das Thema Mikronährstoffe. Das heißt, wir sind da so im Verlauf der Zeit zugekommen, meine Frau und ich. Meine Frau hatte Leaky Gut, sodass sie noch 5 Lebensmittel essen konnte, ansonsten übelste allergische Reaktionen auch bekommen hat und Unverträglichkeiten hatte sie auch dazu. Und so über ihre Leidensgeschichte, die über 10 Jahre ging, wo sie einfach gemerkt hat, dass sie bei ihren Medizinern einfach nicht weitergekommen ist. Die hatten da auch keine Lösung für, hat sie sich halt selber eingearbeitet und ist so dann eben selber auch in ihre Ausbildung reingekommen, zur Ernährungsberaterin, zur Darmexpertin. Und so sind wir auf einen gesunden Lebensstil gekommen und haben auch viel Frische gekauft oder beispielsweise jetzt das Gemüse kriegen wir aus einem Demeter-Hof. Das ist so eine solidarische Landwirtschaft. Also haben auch Regionalität gefördert und trotzdem für uns festgestellt, dass eben bestimmte Mikronährstoffe trotzdem nicht ausreichend vorhanden waren. Über Tests haben wir das halt nachvollzogen und das fand ich erschreckend auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber halt auch wieder konstruktiv Gutes zu wissen und damit arbeiten zu können. Und deshalb finde ich es auch einfach unglaublich spannend, auch was du eben machst im Bereich der Mikronährstoffe, eben auch darüber aufzuklären, weil auch vielen hier einfach das Bewusstsein fehlt. Sich gesund zu ernähren ist gut, definitiv, aber manchmal reicht es halt einfach nicht. Und das darf man aber auch erstmal mitkriegen und überhaupt mal merken, wo gibt es denn da noch Potenzialfelder, wo ich auch einfach noch mal selber nachschauen kann, noch was tun kann für mehr Gesundheit. Und Gesundheit, das ist für mich ein sehr hoher Wert, ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern das ist halt mehr. Und ja, deshalb finde ich das Thema einfach auch nochmal wichtig.
Würde ich so unterschreiben. Schöner Abschluss. Und wo finden die Leute mehr Informationen über dich, wenn sie sich mehr mit dir beschäftigen wollen?
Also zum Beispiel auf LinkedIn. Da ich ja im beruflichen Kontext arbeite, ist das meine Kommunikationsplattform. Dort findet man mein Profil, erstmal wofür ich stehe oder eben auch die Beiträge, die ich regelmäßig schreibe zu Themen, die mich eben beschäftigen im Hinblick auf die Menschen, mit denen ich eben im beruflichen Kontext auch arbeite. Und ja, wer da mehr zu erfahren möchte, der kann sich auch gerne ein Kennenlerngespräch buchen, dass wir einfach mal schauen, was ist das Thema und kann ich da vielleicht auch unterstützen auf dem Weg.
Wir verlinken auch alles. Also wenn ihr uns gerade irgendwo auf YouTube oder auf Spotify oder so seht, ich verlinke auch deine ganzen Kanäle und da geht nichts verloren. Ja, echtes Hammer. Das war jetzt ein schönes und kurzweiliges Gespräch mit vielen spannenden Themen. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, lieber Oliver. Das waren auch Themen, die mich selber auch mal sehr interessiert haben, denen wir auch gerne mehr Raum hier geben würden. Dankeschön.
Ja, ich finde es schön, dass du mich eingeladen hast und dass wir die Chance hatten, eben auch über diese Herzensthemen zu sprechen. Und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps direkt zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.